Alles neu, der Interview-Podcast aus dem Maschinenraum. Hallo und herzlich willkommen zu Alles neu aus dem Maschinenraum, dem Interview-Podcast für den deutschen Mittelstand. Wir sprechen mit Lenkerinnen, Macherinnen und Vordenkern aus dem Herz der deutschen Wirtschaft und wollen vor allem wissen, was sie antreibt, sie inspiriert und wie sie ihre Unternehmen auf die Zukunft vorbereiten. Mein Name ist Katja Michel und ich bin Redakteurin beim Wirtschaftsmagazin Kapital.
Und ich bin Tobias Rappers, Geschäftsführer des Maschinenraums, dem Transformationsökosystem für Familienunternehmen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Unser heutiger Gast ist Per Ledermann, CEO von unserem Mitgliedsunternehmen Edding. Bevor wir ins Gespräch einsteigen, möchte ich mich kurz bei unserem Partner Asana bedanken, der auch diese Folge mal wieder unterstützt. Dank Asana arbeiten Unternehmen intelligenter, da sie Klarheit und Verantwortlichkeit fördern, die Wirkung maximieren und mit Zuversicht skalieren können. Jetzt geht es aber los mit dem extrem spannenden Gespräch mit einem Gast, auf den ich mich sehr gefreut habe, Per Ledermann von Edding. Und wie immer zuvor zusammengefasst in dem, was bisher geschah, die Unternehmensgeschichte der Firma Edding.
Was bisher geschah? Tempo für Papiertaschentuch, Labello für Lippenpflegestift, Tesa für Klebefilm. Es ist der Traum aller Marketingfachleute. Aber nur wenige Markennamen haben es geschafft, zum Synonym für eine ganze Produktgattung zu werden. Auch dabei Edding. Dabei hat die Unternehmung mit überschaubaren Mitteln begonnen. Zwei Hamburger Schulfreunde starten 1960 mit 500 Mark, einer Schreibmaschine und einer simplen Idee. Volker Detlef Ledermann und Karl Wilhelm Edding verkaufen wasserfeste Filzstifte, die sie aus Japan importieren. Denn die gibt es damals in Deutschland noch nicht. Der Edding Number One wird zum Verkaufsschlager. Das Sortiment wächst um weitere Stifte, etwa zum Beschriften von Wäsche oder CDs und um Flipcharts. Später werden auch digitale Whiteboards dazukommen. 1986 geht das Unternehmen an die Börse und Karl Wilhelm Edding scheidet aus. Heute verkauft Edding Produkte in mehr als 100 Ländern auf der ganzen Welt. Das Familienunternehmen sitzt in Ahrensburg bei Hamburg und produziert im sächsischen Bautzen, beschäftigt rund 700 Menschen und hat vergangenes Jahr knapp 160 Millionen Euro umgesetzt. Seit 2005 führt der Gründersohn Per Ledermann Edding. Er war gerade einmal 29, als er den Chefposten übernahm. Ledermann steht vor der Herausforderung, für Edding in einer sich verändernden Welt neue Geschäftsfelder, auch jenseits von Permanentmarkern, erschließen zu müssen. Über die Schmerzen der Transformation und über seine Nachfolge im Familienunternehmen, darüber spricht Per Ledermann jetzt im Podcast Alles neu aus dem Maschinenraum.
Lieber Per, herzlich willkommen in unserem Podcast.
Vielen Dank für die Einladung.
Per, danke, dass du hier nach Berlin gekommen bist, in den Maschinenraum. Wie du weißt, treffen unsere Gäste an der Maschinenraum-Espresso-Bar immer eine Person, eine bekannte Person, und wir verwickeln sie in ein fiktives Gespräch. Für dich haben wir uns ausgedacht, dass du Richard Branson triffst, eine unternehmerische Ikone und auch ein Naturliebhaber. Stell dir vor, du würdest heute Morgen hier im Maschinenraum ankommen, gehst die 12 Stufen nach unten, wir haben hier unten das nette Café mit der tollen Espresso-Bar, dort steht Richard Branson, ihr kommt ins Gespräch, lernt euch kennen. Wie würdest du dich vorstellen und worüber würdet ihr sprechen?
Ich würde mich mit meinem Namen vorstellen und meistens sage ich dazu, wenn mich jemand fragt, was denn der Job ist, den ich mache, dann würde ich bei ihm wahrscheinlich sagen müssen, ja, in Amerika sind wir nicht so bekannt, aber ich würde gerne mit ihm darüber sprechen, gerade über die Naturliebhaberseite, weil ich finde bei ihm ganz beeindruckend, er hat eine Menge auf den Weg gebracht, aber er hat eben auch die Verantwortungsseite immer hochgehalten, und von daher hätte ich gerne seine Sicht darauf, auch gerade wie er sehen würde, dass Unternehmertum in der Zukunft auch aussehen sollte.
Wenn man Interviews von dir liest, da hast du einmal gesagt, dass du auch mal überlegt hast, Naturforscher zu werden. Jetzt rückblickend, denkst du manchmal, Naturforscher wäre der bessere Job gewesen?
Der bessere Job weiß ich nicht, aber mir fehlt schon ein bisschen Raum dafür, weil die Natur für mich extrem wichtig ist. Ich kann das immer so ein bisschen ausleben. Ich bin ja auch im Vorstand von mehreren Stiftungen und eine davon beschäftigt sich auch mit Naturschutz, mit Tierschutz, insbesondere im südlichen Afrika. Und wir betreiben da auch ein Naturreservat, und das ist so meine Naturforscherecke, wo ich dann unterwegs bin. Ja.
Hauptberuflich bist du allerdings CEO von Edding und das schon seit einer ganzen Weile, wie wir gerade gehört haben. Und du warst sehr jung, als du den Chefposten übernommen hast. Du warst, glaube ich, in Abu Dhabi als Unternehmensberater. Dein Vater rief dich an und hat dir das so angetragen. Kannst du dich an diesen Moment erinnern?
Ja, 100%. Das war eben Anruf und mein Vater war irgendwas zwischen etwas genervt und verzweifelt, weil das war so die Zeit, wie die es manchmal gibt. Er als Gründer war ein paar Jahre aus dem Unternehmen rausgegangen und es gab dann einige familienexterne Nachfolger und irgendwie hat das nie so richtig gepasst. Und dann kam der Anruf und dann meinte er, meinst du, ich soll wieder jemanden extern suchen, weil ich habe gerade wieder einen Vorstand verloren? Oder ist vielleicht jetzt der Moment gekommen, wo wir darüber reden sollten? Und er hat mir nie Druck gemacht. Und das war auch in dem Moment kein wirklicher Druck, sondern hat mir dann diese Entscheidung eben auf den Weg gegeben. Und ich habe mich dann mit meiner Frau hingesetzt und wir haben darüber, glaube ich, so schon 2 Nächte debattiert. Und dann haben wir aber gesagt, vielleicht braucht es auch gerade diesen Trigger. War viel früher als gedacht, aber wir sind dann zurückgegangen und war eine gute Entscheidung.
Und warum hast du ja gesagt in dem Moment? Was hat dich dahin gezogen?
Ach, am Ende war das, glaube ich, eine Mischung aus verschiedenen Dingen. Ich wusste sowieso, ich möchte irgendwann zu Edding zurückgehen oder zu Edding gehen, so richtig auch operativ einsteigen. Es war der Moment zu dem Zeitpunkt, ich hatte gerade so mit dem Gedanken gespielt, mich selbstständig zu machen da unten. Das hat aber auch war auch schwergängig. Es fehlten diverse Genehmigungen aus unterschiedlichen Ministerien und dann war die Überlegung, machen wir das jetzt länger, tatsächlich auch familiär. Unser ältester Sohn war damals schon auf dem Weg in die Schule und dann haben wir auch gesagt, vielleicht ist es einfach der Moment, wo wir dann wieder zurückgehen.
Ja. Und was war da deine Geschäftsidee? Als was wolltest du dich selbstständig machen?
Das war tatsächlich so im Aquafarming-Bereich eine Idee, die wir uns damals angeguckt haben. Aber wie gesagt, es war noch sehr, sehr frühe Gedanken und wäre noch ein recht weiter Weg gewesen.
Jetzt bist du seit über 20 Jahren im Unternehmen und damit ganz operativ auch eng verwurzelt. Welchen Rat hättest du dir von deinem Vater damals gewünscht, der dir vielleicht geholfen hätte?
Erstmal die wichtigste Sache, die ich damals mitbekommen habe. Mein Vater hat, als die familienexternen Vorstände kamen, hat er so dieses klassische "Ich kann nicht loslassen" gehabt. Zu mir ist er gekommen und hat gesagt, wenn du jetzt einsteigst, dann gehe ich direkt aus dem Aufsichtsrat raus, weil ich will dich nicht kontrollieren. Ich werde immer hier sein, wenn du einen Rat brauchst, aber ich komme nicht zu dir und gebe einen aktiv. Mhm. Und das hat er komplett durchgezogen. Von daher, das war erstmal die eine Seite. Die andere Seite ist, ich habe mir jeden Ratschlag bei ihm geholt, den ich mir holen konnte. Und ich würde auch sagen, im Nachgang fehlte mir keiner. Mhm. Also klar, sind viele Fehler passiert, aber ich glaube, die wären jetzt auch durch Ratschläge nicht besser geworden.
Was war der beste Ratschlag?
Gute Frage. Der beste Ratschlag, den er war, ist, sich sehr schnell ein vertrauensvolles Team um sich zu scharen. Er selber hat, wir haben sowieso bei Edding, in den letzten Jahren hatten wir ein bisschen mehr Fluktuation, aber sonst sehr, sehr, sehr lange Betriebszugehörigkeiten. Und für meinen Vater war es immer sehr wichtig, sich auf einen Stamm von Mitarbeitenden verlassen zu können, denen er so richtig vertraute. Und das hat er mir sehr früh mitgegeben. Und nicht nur bei Mitarbeitenden, ehrlich gesagt, sondern auch bei Partnern, Lieferanten, die wir teilweise schon über mehrere Generationen hatten oder auch auf der anderen Seite Vertriebspartnern und ähnliches. Und das, glaube ich, ist sehr wertvoll und bei mir auch sehr tief verankert.
Und was würdest du dir selbst raten mit dem Wissen, das du heute hast? Was würdest du dem damals 29-jährigen Pierre Liedermann raten?
Ich glaube, den größten Ratschlag würde ich gar nicht dem 29-jährigen Pierre Liedermann geben, sondern eher dem 45-jährigen, weil die letzten 3 Jahre waren echt eher schwierig und die letzten 3 Jahre würde ich anders machen. Ich glaube, dass die ersten Jahre sehr gut gepasst haben. Das würde ich aber auch dem anrechnen, dass das Umfeld einfach perfekt war. Mein Vater war eben da als passiver Ratgeber. Ich hatte damals einen Aufsichtsratsvorsitzenden, der war bei uns lange CFO gewesen. Ich bin ja als CFO eingestiegen und der hat mir mit Rat und Tat zur Seite gestanden. Ich hatte einen Vorstandskollegen, da sage ich immer, ich war sein letztes Projekt, der noch so 3 Jahre bis zum Ruhestand hatte und in dessen Schatten ich so sehr gut mich entwickeln konnte. Ich hatte ein tolles Team an Führungskräften und die Mitarbeitendenschaft hat mich echt mit offenen Armen empfangen. Von daher, das war halt einfach, der Start war sehr easy. Also viel weniger aufregend, als man das vielleicht gedacht hätte.
Wenn man jetzt einmal auf das Unternehmen schaut, in den Maschinenraum des Unternehmens Enning, was hat sich da in den letzten Jahren verändert?
Also gerade auf die letzten Jahre bezogen hat sich natürlich extrem viel verändert, weil unsere Märkte sich im Moment radikal verändern. Klar, wir hängen immer noch sehr, sehr stark am Büro und wir wissen alle, dass die Veränderungen, die jetzt gerade nochmal so richtig Fahrt aufgenommen haben, natürlich nach Corona und so weiter und so fort, uns sehr, sehr stark betreffen. Und wir haben daraufhin eben auch das Unternehmen versucht, anders, agiler, moderner aufzustellen. Und das war tatsächlich in den letzten Jahren nicht immer von Erfolg gekrönt. Und es war durchaus, ne, wir haben am Anfang gehört, die Schmerzen der Transformation, die haben wir schon sehr stark zu spüren bekommen. Mhm. Mittlerweile würde ich sagen, haben wir uns gefangen, aber wir haben es auch teuer bezahlt, insbesondere dadurch, dass wir tatsächlich für unsere Verhältnisse eine relativ hohe Fluktuation hatten in den letzten Jahren. Wir haben einige der Veränderungen, die wir auf den Weg gebracht haben, auch wieder zurückgedreht und haben uns Mitte letzten Jahres dann nochmal sehr, sehr stark fokussiert und unsere Strategie nochmal überarbeitet und sind jetzt als Unternehmen voll auf dem Weg in Richtung regeneratives Wirtschaften.
Vielleicht können wir mal beide Seiten aufmachen. Einmal die externe Perspektive, also die Ausrichtung zum Markt und zum Kunden und einmal die interne Perspektive und dort den Hörern und Hörerinnen so ein bisschen veranschaulichen, ja, vor welchen Entscheidungen ihr standet, was ihr vielleicht gemacht habt, was gut funktioniert hat, was vielleicht auch nicht so gut funktioniert hat. Und wenn wir mit der Kundenseite oder der Marktseite anfangen, was würdest du sagen, welche Veränderungen hat da stattgefunden?
Naja, also wie gesagt, erstmal ist immer wichtig zu wissen, wir sind ein relativ kleines Unternehmen. Auf der anderen Seite sind wir ein sehr komplexes Unternehmen, weil wir unheimlich viele Zielgruppen bedienen. Das ist für viele, auch gerade neue Kolleginnen und Kollegen, die zu uns kommen und die vielleicht aus größeren Unternehmen kommen und denken, okay, jetzt wird das alles ein bisschen überschaubarer, wird es bei Enning meistens eher weniger überschaubar, weil wir sind mehr oder weniger ein Allkanaler. Also es gibt uns in allen Kanälen zu kaufen und am Ende die Zielgruppen reichen eben von der kreativen Hobbyistin, die Porzellan dekoriert oder sonstiges in der Richtung, bis hin zu wirklich schweren industriellen Umfeld, wo unsere Spezialmarker dann zum Einsatz kommen. Und dazwischen gibt es den großen Bereich Office und dann noch mit einer Sortimentsbreite. Ne, auch das haben wir ja vorhin in der Anmoderation gehört, von eben den klassischen Edding-Markern bis hin zu interaktiven Screens und sonstiges. Von daher ist jeder Markt so ein bisschen unterschiedlich. Aber was sie eint, ist, dass so das manuelle Markieren an vielen Stellen doch eher abnehmend ist. Und der große Accelerator war letztlich die Tatsache, dass wir uns immer weniger in gemeinsamen Besprechungsräumen zusammenfinden. Und
Erzähl doch gerne auch kurz nochmal, so müssen wir genau, also ich glaube, wir denken alle sofort an diese Stifte, die man nicht wegwischen kann, womit wir vielleicht auch alle schon mal irgendwo hingeschrieben haben, Böhnchen hätten hinschreiben sollen. Aber genau, es gibt ja diese Spezialanwendung. Ich glaube, wir können uns gar nicht so vorstellen, was das ganz konkret eigentlich alles ist, in welchen Bereichen.
Ja, das geht von bis. Also wir kriegen auch sehr viel Anfragen von Unternehmen, die einfach dann eine Herausforderung haben, etwas zu markieren. Zum Beispiel eine sehr komplizierte Oberfläche oder in einem sehr komplizierten Umfeld. Ne? Dann heißt es eben, wir müssen auf heißem Metall XY und hinterher läuft noch diese Säure drüber und es soll dann trotzdem halten. Mhm. Ja, und dann manchmal haben wir Produkte dafür oder Tinten dafür im Sortiment, die wir dann in den jeweiligen Applikator abfüllen oder wir machen dann auch eine Entwicklung, wenn das groß genug ist. Und dann gibt's am Ende Produkte, die heißen dann, sind dann extra Produkte für einen, wir haben einen Aerospace-Marker, der ist dann extrem, hat eine geringe Korrosion. Wir haben einen Reinraummarker, der dann extrem wenig Partikel abgibt an sein Umfeld. Also da gibt's dann wirklich eine breite Palette an sehr, sehr unterschiedlichen Anwendungen.
Und ist es dann so, dass die Spezialmarker, nenne ich sie jetzt mal, also da, wo ich in der Produktion was markiere oder im Logistikzentrum Pakete beschreibe, da gibt es ja keine Nachfrageveränderung eigentlich.
Nö, das ist korrekt.
Und da, wo es jetzt um das Thema Office geht, den Edding, ne, den wir hier im Maschinenraum nutzen, oder die Schulen, Bei Schulen vielleicht sogar weniger, aber beim Büro gibt es dann eine Veränderung, weil vielleicht mehr Homeoffice gemacht wird, mehr digital zusammengearbeitet wird.
Genau, das ist genau richtig. Also im industriellen Bereich ist das manchmal so ein bisschen, also das gibt es auch schon mal, dass, weil eine manuelle Markierung in der Fertigung ist natürlich eigentlich erstmal nicht erwünscht, weil es ist fehleranfällig und es ist teuer, wenn der Mensch etwas in die Hand nimmt und individuell schreibt. Von daher, manchmal gibt es da auch mal eine digitale Ablösung, aber häufig sind wir so in Bereichen unterwegs, die dann eben schon sehr, sehr spezifisch sind und wo dann es sich häufig auch nicht lohnt, dafür dann eine digitale Alternative irgendwie auf den Weg zu bringen. Und ist auch meistens nicht so im Fokus, muss man sagen, von vielen Fertigungsunternehmen. Und dann ist der Idealfall, wir stehen einmal dann in den ISO-Richtlinien drin und es soll genau dieses Produkt sein. Und dann ist das tatsächlich eine relativ stabile Nachfrage, sei denn natürlich die gesamte Industrie hat ein Nachfragedefizit und weniger wird produziert.
Ja.
Und im Office ist es halt klar, es ist komplett anders. Das gilt ja, sag ich mal, im Bürobedarf im weitesten Sinne. Da können wir uns ja alle selbst angucken, wie viel mehr Stifte haben wir früher in der Hand gehabt. Ob das jetzt bei der Notiz von den Terminen war, bis hin zu wirklich der Arbeit am Flipchart oder am Whiteboard, das hat sich natürlich verändert.
Ab wann habt ihr die Entwicklung kommen sehen? Weil Corona war sicherlich ein Beschleuniger für diese Entwicklung, aber im Prinzip hat das eigentlich vorher begonnen,
genau,
oder?
Genau. Wir haben 2012 dazu tatsächlich eine relativ umfangreiche Marktforschung angestellt und da war schon die Vorhersage, dass der Markt für Bürobedarf in Europa bis ins Jahr 2020 um 30% zurückgeht. Das war tatsächlich nicht der Fall, ist dann aber ein Jahr später gekommen, weil dann Corona das auf den Weg gebracht hat und jetzt sind viele Bereiche dann eher stagnierend. Und manche trifft es härter, ne? Am schlimmsten hat es das Papier getroffen, muss man sagen. Die Stifte sind meistens noch mit das Stabilste. Aber das ist insgesamt eben kein Markt, der so richtig Wachstum versprüht.
Versetzen wir uns in die Zeit, wo ihr diese Marktstudie in Auftrag gegeben habt. Habt ihr euch dann damit auseinandergesetzt, okay, wie verändert sich unser Geschäftsmodell vielleicht in Zukunft? Dann hattet ihr diese Erkenntnis. War das dann auch der Moment, wo ihr gesagt habt, okay, wir müssen auch proaktiv uns diversifizieren und in andere Geschäftsbereiche hineingehen?
Das war der Moment, wo wir auch sehr, sehr stark gerade auf das privatkonsumtive Geschäft, das heißt insbesondere eben so diesen Hobby-Kreativbereich gesetzt haben, haben da das Sortiment sehr, sehr viel weiterentwickelt. Da sind dann ganze neue Produktlinien auch entstanden, wie unsere Kreativsprays oder ähnliches. Und das war auch der Moment, wo wir uns dann auch immer wieder mit ganz neuen Themen beschäftigt haben. Manchmal auch mit welchen, die nicht so nahe lagen. Also wir haben uns tatsächlich auch in der Zeit in den Bereich Druckerpatronen zum Beispiel bewegt. Das war eigentlich auch ein Markt, der komplett rückläufig war. Aber da gab es halt einfach eine Marktchance, weil ein Wettbewerber schwächelte und ein großer Kunde wollte gerne Produkte von uns haben. Und dann haben wir es halt auf den Weg gebracht. Genau, und dann sind wir in der Zeit danach, sind wir immer mutiger geworden, haben Versuche gemacht, ja auch mit Nagellack zum Beispiel oder ähnliches, das hat nicht funktioniert, aber seitdem würde ich sagen, haben wir immer wieder diesen Mut, wenn es darum geht, Farben auf Oberflächen zu bringen, sich auszudrücken, dann gucken wir uns zumindest den Markt an.
Über die Nagellack, darauf kommen wir sehr gerne nochmal zu sprechen später. Aber das heißt, im Prinzip habt ihr die Entwicklung ja kommen sehen. Dennoch sagst du, die letzten 3 Jahre waren sehr schmerzhaft. Wie kommt das, wenn ihr eigentlich euch ja vorbereitet habt?
Ja, die letzten 3 Jahre waren aber nicht schmerzhaft wegen der Nachfrageveränderung. Im Gegenteil, 2020 gab es ja noch dann den richtigen Einschlag, logischerweise, als ja auch viel Lockdown war und ähnliches. Das war gar nicht das, was so schmerzhaft war. Schmerzhaft war eher das, was wir uns intern vorgenommen haben. Und wir sind auch mit einem sehr unglücklichen Timing 2020 in eine große Transformation eingestiegen und haben gesagt, wir haben einen großen Digitalisierungssprung, den wir machen wollten. Wir wollten agilisieren. Wir haben das Thema Nachhaltigkeit nochmal sehr viel höher gehängt und haben versucht, alles gleichzeitig zu machen. Haben unsere Aufbauorganisation komplett umgekrempelt und auch sehr agil aufgestellt. All das zusammen war am Ende zu viel und hat für sehr viel Frust gesorgt. Und das ist eine der Sachen, die wir bei Edding so nicht kannten. Wir sagen immer bei uns, wir sagen dazu Edding-Tinte im Blut, weil es so der Zusammenhalt ist schon ein ganz, ganz wichtiger Faktor gewesen. Und der ist in den Jahren leider ein bisschen verloren gegangen. Und das war nachher das Schmerzhafte, weniger als die externen Umstände. Im Gegenteil, das schweißt eher immer ein bisschen wieder zusammen. Also wenn man so die den gemeinsamen Battle hat in Richtung des Marktes, das ist eigentlich eher eine Sache, die führt dann wieder zum Schulterschluss. Da war Edding immer am stärksten.
Und habt ihr euch irgendwie beraten lassen bei diesem Prozess?
Ja, wir hatten teilweise mal so für spezifische Themen auch Berater mit dabei. Am Ende kann ich das aber auf niemanden abschieben. Die Verantwortung, die nehme ich schon auch sehr persönlich. Wir haben in dem Moment einfach zu viel gleichzeitig gewollt. Es war zu komplex und wir waren uns dann irgendwann als Vorstand auch nicht mehr einig genug, um es dann wirklich gut durchzuziehen. Und dann ja, war irgendwann das Kind im Brunnen und dann mussten wir gegensteuern.
Lasst uns gleich nochmal die externe Marktseite einnehmen, aber wir haben jetzt gerade so interne Themen angefasst. Um da auch nochmal zu verstehen, dieser Transformationsprozess, das sind alles interne Themen, wie ich es verstanden habe, organisatorische Themen. Was hat euch dazu bewegt, damals zu sagen, wir müssen da was verändern oder wir wollen da was verändern? Ist ja wahrscheinlich eher aus einer intrinsischen Motivation herausgekommen als aufgrund von exogenen Faktoren.
Ja, also schon in der Beobachtung des Umfeldes, weil wir eben gesehen haben, dass sich, jetzt muss man wissen, Edding, wir haben sehr, sehr lange in sehr, sehr stabilem Umfeld arbeiten können. Mhm. Also über viele Jahre haben sich unsere Umsätze, jedes Jahr sind da irgendwie ein paar Prozent draufgekommen und die Kunden waren irgendwie, ne, lange Jahre war das so der klassische Bürobedarfsfachhandel und gut, irgendwann kamen so ein paar große Player dazu, die Staples und Co. dieser Welt, aber damit konnte man irgendwie umgehen und mit einmal veränderte sich sehr, sehr viel schneller. Insbesondere in den, es ging immer los in den Anwendungen, aber dann eben auch in den Vertriebswegen und natürlich E-Commerce hat mit einmal eine große Rolle gespielt. Wir haben gesehen, dass eben die großen Kunden alle verschwunden sind. Also unsere 5, 6 größten Kunden innerhalb von ein paar Jahren waren 4 von denen mehr oder weniger verschwunden. Das war Office Depot, Staples, solche Unternehmen. Die
also Bürobedarfshändler.
Genau. Okay. Die mit einmal verschwunden waren. Und die vorher, die hatten zwischenzeitlich mal über 30% unseres Umsatzes ausgemacht. Und darauf waren wir nicht so richtig vorbereitet, weil unsere, haben wir irgendwann gesagt, da kommt dann der Naturforscher durch, ist ein bisschen, habe ich es verglichen mit dem Gepard. Der ist hochspezialisiert, total schnell, funktioniert auch super, solange alles so bleibt, wie es ist. Mhm. In dem Moment, wo Zäune gebaut werden, hat er ein Riesenproblem. Und das war ein bisschen die Situation bei uns. Wir waren hochspezialisiert auf unser bestehendes Geschäft und mit einmal hat sich aber das Umfeld verändert und wir waren nicht in der Lage, schnell genug darauf zu reagieren. Mhm. Und dann ging es plötzlich darum, kürzere Innovationszyklen, mit neuen Kunden umgehen, neue Kompetenzen auch erlernen, weil eben unser klassisches Kundengeschäft war immer noch sehr, sehr stark auch persönlich getrieben. Wir haben eine großartige Vertriebsmannschaft draußen, wo aber sehr, sehr viel auch über den persönlichen Kontakt gelaufen ist. Und mit einmal waren da Kunden, die wollten uns gar nicht mehr sehen. Das alles waren so Themen, die uns dann dazu geführt haben, dass wir sagen, okay, wir müssen intern auch beweglicher werden.
Ja. Und was genau habt ihr da gemacht?
Wir haben zum einen wir haben diverse Bereiche zusammengeführt, gerade auf der Business Development Seite. Also wir haben sind weggegangen von so dieser klassischen Aufteilung Marketing, Vertrieb hin zu kleinen Teams oder Squads, wo wir versucht haben, an spezifischen Themen eben agil zu arbeiten, haben unsere Aufbauorganisation auch diesbezüglich nochmal verändert, dass wir sie sehr, sehr stark endkundenorientiert aufgestellt haben. Das heißt, früher hieß es dann Schreiben und Markieren, also eher Produkt. Dann sind wir gegangen auf eben Einheiten, die Creative and Home heißen oder eben Office and Industry Supplies, also sehr, sehr viel stärker auch ausgerichtet dann auf der jeweiligen Zielgruppe. Wir haben einige Bereiche, in denen wir Wissen aufbauen wollten, zentralisiert, gerade so alles rund um Consumer Centricity, wo so Digital Marketing und Consumer Insights Generation drin steckt und ähnliches. Aber dadurch sind eben einerseits viele bekannte Prozesse sehr schnell verschwunden und wir haben es nicht gut vorbereitet, neue Prozesse aufzubauen und es sind sehr viele neue Schnittstellen entstanden mit vielen Verantwortlichkeiten, die teilweise auch an unterschiedlichen Stellen lagen und das hat uns überfordert am Ende.
Und wie hat sich das geäußert? Also Menschen haben das Unternehmen verlassen?
Ja, erstmal ging es meistens damit los, dass wodurch entsteht der Frust? Der Frust entsteht am Ende, dass man das Gefühl hat, Wirksamkeit zu verlieren. Und ich glaube, das ging vielen bei uns so. Dass das Gefühl hatten, okay, ich weiß nicht mehr, was meine Rolle ist. Ich weiß nicht mehr, was mein Platz ist. Ich weiß nicht, was meine Verantwortung ist. Ich kann nicht genau sagen, was darf ich eigentlich, was darf ich nicht, wo muss ich mich noch abstimmen oder sonstiges. Und dann sind Verantwortlichkeiten entweder zwischen die Stühle gefallen oder es gab ein Gerangel darum. Und das hat irgendwann auf die Stimmung gedrückt. Und dann ist es irgendwann persönlich geworden. Und das war, glaube ich, so der Moment, wo für viele dann das erste Mal überhaupt gedanklich denkbar war, Edding zu verlassen. Weil ansonsten war das halt einfach gerade so auf dieser Kollaborationsebene ein Ort, den wolltest du nicht so gerne verlassen. Und das ist dadurch entstanden.
Wie schnell merkt man sowas als Chef eigentlich?
Na, zu spät. Weil, also ganz ehrlich, da viel Selbstkritik drin. Sicherlich war auch so der Moment, wo ich so gesagt habe, okay, ich muss das jetzt auch mit dem Kopf durch die Wand, weil ist ja auch klar, dass da Widerstand kommt, ne? Und klassisch Change und so weiter und so fort. Und jetzt müssen wir irgendwie auch konsequent und das durchhalten. Für mich gab es so einen Moment, haben wir in der wir machen einmal im Jahr eine Mitarbeitendenumfrage. Und darin gibt es auch die Frage des Vertrauens in den Vorstand. Und die traditionell immer irgendwie eher so über 90%. Und dann gerade bei der Gruppe der Führungskräfte, also wir können das auch clustern dann, die Ergebnisse, ist es brutal zusammengebrochen. Also ich glaube, unter 20% oder sowas in der Richtung. Und das war so der Moment, wo ich gesagt habe, okay, du kannst jetzt noch so viel versuchen, mit dem Kopf durch die Wand zu gehen, aber wenn du das ohne Mannschaft machst, dann wird das nicht funktionieren. Und vorher war schon immer sehr stark mein Credo auch zu sagen, okay, das kriegen ja andere Unternehmen auch hin. Warum sollen wir das bei Edding nicht auch hinkriegen? Und dann ne, weiter. Die harte Erkenntnis war, wenn nicht die notwendige Basis dafür da ist, dann funktioniert das nicht.
Wir machen eine kurze Pause und ich möchte euch unseren Werbepartner Asana vorstellen. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber bei den ganzen Projekten, die tagtäglich so anstehen, kann es manchmal ganz schön schwierig sein, den Überblick zu behalten. Aber genau hier knüpft unser heutiger Werbepartner Asana an. Dank der führenden Work-Management-Plattform Asana ist es nämlich ganz einfach, seine Projekte, Verantwortlichkeiten und auch Deadlines im Blick zu behalten. Denn mit Asana weiß jeder im Team, was er bis wann erledigen muss und hat immer alle wichtigen Informationen zur Hand. Dadurch kann die Wirkung eines jeden Einzelnen maximiert werden. Laut einer Studie zum Beispiel von der IDC haben Asana-Kunden ihre Teamgeschwindigkeit um ganze 54% gesteigert. Wir im Maschinenraum und auch viele andere Mitgliedsunternehmen nutzen Asana, um smarter zu arbeiten, ihre Daten sicher zu halten. Überzeugt euch selbst und testet Asana jetzt kostenfrei auf asana.com. Und das buchstabiert man asana.com. Und jetzt zurück ins Gespräch mit Per. Jetzt gibt es ja wahrscheinlich den goldenen Weg nicht, aber du hast vielleicht eine Erfahrung, wo du sagst, ha, das würde ich jetzt wirklich anders machen, was das Thema angeht, was du gerade beschrieben hast. Und das würde ich anderen Unternehmen empfehlen, es eher so zu machen. Was würdest du anderen Unternehmern im Maschinenraum und Unternehmerinnen empfehlen, anders zu machen?
Ja, ich finde das super schwer, weil am Ende, also im Moment ist es so, wir sind jetzt gerade so in der Phase, nachdem wir eben ein paar Korrekturen vorgenommen haben, wo man so sieht, okay, das eine oder andere ist auch positiv hängen geblieben aus diesen Jahren. Und natürlich ist es manchmal auch so, okay, ein bisschen Schmerz gehört dazu. Ich glaube, also einen Rat würde ich sowieso nicht geben, weil ich glaube, jedes Unternehmen ist dazu unterschiedlich. Aber was ich anders machen würde, ich würde nicht so lange warten, weil am Ende waren es 2,5 Jahre und das war zu lang, immer weiter zu versuchen, gegen den Druck, gegen anzuzerren, das war am Ende zu lang. Und ich glaube, es wäre sehr viel besser gewesen, wenn diese Zeit, die wir sicherlich auch gebraucht hätten, und ich glaube auch, dass wir eine gewisse Fluktuation auch in dem Zusammenhang brauchten, aber ich hätte ein Jahr weniger, wäre gut gewesen.
Zu warten, weil ihr dann radikal euren Kurs geändert habt oder?
Die Korrekturen ein Jahr früher auf den Weg bringen.
Ja.
Was aber auch damit zusammenhängt, und da bin ich auch so ein bisschen hin und her gerissen, muss ich sagen, wir haben uns auch gerade auf der Vorstandsseite sehr lange versucht, zusammenzuraufen. Weil ne, wir alle mit, also das ist auch nie persönlich geworden, wir alle es für Edding gewollt haben, auch es gemeinsam hinzukriegen. Und der Prozess, hat am Ende eben einfach zu lange gedauert. Und das würde ich verkürzen. Und die anderen Fehler, die wir gemacht haben, wie gesagt, zu viel auf einmal wollen, ist auch nicht gut vorbereiten. Also bei vielen Dingen ist es eben auch so gewesen, dass wir gesagt haben, okay, wir starten das jetzt und dann brauchen wir dazu, keine Ahnung, eine vernünftige Kompetenzmatrix über das gesamte Unternehmen. Ne? Weil mit einmal gab es nicht mehr diese ganz klaren Verantwortlichkeiten, die an Rollen geknüpft waren. Haben wir gesagt, okay, wir müssen wissen, was jeder kann. Das Problem war, hatten wir aber noch nicht. Mhm. Und dann haben wir uns die vorgenommen und gesagt, okay, die machen wir in den nächsten 2 Monaten. Stellte sich raus, dauert aber 9 Monate oder vielleicht sogar noch länger. Mhm. Und dann haben wir gesagt, wir unterstützen das mit einem People-Coach-Modell. Mhm. Wollen wir aufbauen. Haben wir aber nicht gehabt, als wir gestartet sind. Und haben wir dann versucht aufzubauen, parallel, hat auch nicht so richtig geklappt. Also ich glaube, am Ende ein bisschen mehr Vorbereitung in den Systemen, insbesondere auch in den Prozessen. Eine große Erkenntnis für uns ist gewesen, da wir so lange in so einem stabilen Umfeld gearbeitet haben, wir hatten gar keine richtigen, bei SAP würde man sagen, Global Process Owner.
Ja.
Weil der Prozess ist einfach gelaufen. Und dann aber haben wir die Aufbauorganisation geändert und dann war niemand für den Prozess verantwortlich, sondern jeder nur für sein Teilstück eines Prozesses, der nicht mehr da war. Und von daher wäre es wichtig gewesen, vorher zu sagen, okay, du bist jetzt derjenige, für den Prozess verantwortlich ist, wir ändern jetzt was, sorg bitte dafür, dass der Prozess hinterher auch noch läuft. Und das ist nicht passiert. Das waren sicherlich so einige der Erkenntnisse. Es gibt noch ein paar mehr. Mhm. Wir haben auch als Vorstand zu lange gebraucht, überhaupt zu realisieren, dass wir uns uneins sind. Ich glaube, wir haben lange auch versucht, weil wir haben gerade in der Konstellation, als wir gestartet sind, wir haben über damals schon 13 Jahre oder sowas zusammengearbeitet und hatten nie so richtig Konflikte. Und als sie dann aufgetaucht sind, haben wir auch ein bisschen, glaube ich, nicht richtig hingeguckt und haben nicht so richtig gemerkt, dass wir nicht auf einer Wellenlänge sind überall.
Wir können jetzt noch einmal wieder zurückspringen zum Nagellack.
Ja.
Sprich zur Innovation, der Situation, ihr wollt euch diversifizieren, neue Geschäftsbereiche starten, ihr habt Tattoo-Studios gestartet. In Hamburg gibt es ein tolles Tattoo-Studio. Mhm. Ihr habt Nagellack gestartet. Nagellack, Per zeigt gerade seine muskulösen Oberarme, wo auch ein paar Tattoos
schön
drauf sind.
Wenn die muskulöser werden, könnten mehr Tattoos drauf.
Bleiben wir bei dem Thema Nagellack, weil da habt ihr was Neues ausprobiert. Das hat nicht funktioniert. Das passiert häufiger, dass was nicht funktioniert. Woran lag das? Mhm. Was würdest du da anders machen, um neue Geschäftsbereiche zu identifizieren?
Ich glaube, wir haben vom Grundprozess vieles richtig gemacht, weil bei uns, also wir haben schon so sehr standardmäßig gesagt, okay, wo gibt es am Ende, also erstmal geht es immer bei uns um Selbstausdruck, um Farbe auf Oberflächen bringen. Und dann kam schon immer mal wieder diese Idee und wir hatten schon vor vielen Jahren Facepainter oder auch, gab immer so einen Tattoo-Stift oder sowas in der Richtung. Also wir haben immer mal in diese Richtung geschielt. Dann gab es irgendwann mal, ich weiß gar nicht mal warum, im Rahmen irgendeiner Markenbefragung rausgefunden, dass sich irgendwie 70% der Frauen in Deutschland als Mädels mit dem Edding auch schon mal auf dem Fingernagel gemalt haben, bevor sie Nagellack benutzt haben.
Ich erinnere mich, ja.
Ja, sehr gut. Und dann hat man sich den Markt näher angeguckt und dann gab es, tatsächlich haben wir damals mit der GfK auch Umfragen gemacht und dann kam die GfK zurück und gesagt, sowas hat sie noch nie erlebt, weil es gab das Produkt ja noch nicht. Und dem Produkt war auf den entscheidenden funktionalen Eigenschaften, wurde Edding mehr zugetraut als den etablierten Playern. Haltbarkeit, Farbintensität und solche Themen. Und dann haben wir ein Produkt entwickelt, das auch einfach sehr gut war. Und dann war das Problem, okay, wir haben dann in der Positionierung gesagt, wir können nicht mehr, wir können nicht denselben Weg gehen und sagen, wir machen jetzt plötzlich Glamour, weil ist Edding nun mal nicht, sondern haben wir gesagt, okay, wir positionieren uns krass dagegen und sagen rein funktional. Und das ein bisschen in den Augenzwinkern, gab so den Claim Power statt Püppchen. Dann war aber das Problem zu dem damaligen Zeitpunkt, es gab eigentlich nur einen Vertriebskanal oder zwei Vertriebskanäle, über die das so richtig laufen konnte. Es war einmal Parfümerien und dann natürlich sehr stark von einer Parfümerie in Deutschland, damals Douglas, geprägt. Und auf der anderen Seite gab es alles rund um den Drogeriehandel. Und dann haben wir auch mit einer Kette gut gestartet, aber wir haben es nicht geschafft, das Konzept richtig rüberzubringen. Mhm. Die Leute haben das Produkt nicht richtig gesehen. Und das war noch in der Zeit, als es damals so war, dekorative Kosmetik geht eben online nicht. Ein paar Jahre später hat sich das ja komplett geändert dann. Von daher war es sicherlich ein bisschen eine Timing-Frage, aber auch viel eine Vermarktungsfrage, wo wir einfach es nicht geschafft haben, das Konzept richtig rüberzubringen. Und es war sehr skurril, als wir es dann abmoderiert haben, haben wir das ja sehr öffentlichkeitswirksam auch gemacht. Mhm. Waren mit Abstand unsere stärksten Umsatzmonate. Ne? Also wir waren kurz davor zu sagen, okay, wenn wir auf dem Niveau jetzt weitermachen können, dann machen wir doch weiter. Aber nee, das haben wir dann doch nicht gemacht.
Und wie groß ist jetzt noch die Lust, neue Sachen auszuprobieren?
Ja, im Moment etwas gebremst, muss man tatsächlich sagen, im Unternehmen auch, weil eben die letzten Jahre durch die große Komplexität, die teilweise auch die neuen Geschäftsfelder ja auch dann noch mit sich gebracht haben, ist eine gewisse Müdigkeit da. Und wie es so immer ist, Erfolg macht Erfolg. Und wir hatten so Mitte der 2010er dann eben auch so eine Serie von positiven Launches. Ich habe es schon gesagt, mit den Druckerpatronen, dem ganzen Kreativsortiment, mit den Sprays. Das ist alles bombig eingeschlagen. Und jetzt hatten wir halt mal ein paar Fehlschläge hintereinander. Jetzt müssen wir im Moment gerade auch mal wieder so ein bisschen Grund reinkriegen, das Sortiment bereinigen und auch wieder Mut fassen, glaube ich. Mhm. Das ist so die Phase, in der wir gerade sind.
Mhm. Wie viel Prozent vom Umsatz macht ihr denn im Moment mit Stiften?
Oh, immer noch, mit reinen Stiften, also muss ja Tafeln und so rausrechnen, immer noch 3/4 unseres Umsatzes.
Mhm. Okay.
Du hast gerade die Phase beschrieben, in der ihr seid und ich glaube auch sehr nachvollziehbar. Eine andere Phase ist das Thema Sinnökonomie.
Ja.
Damit wart ihr auch groß in den Medien, dass ihr euch nicht vor Profit ausrichten solltet, sondern Profit vor.
Korrekt.
Richtig rum, ne?
Richtig.
Magst du einmal ganz kurz erklären, was das in deinen Worten, in eurer Vision bedeutet?
Mhm, sehr gerne. Am Ende haben wir gesagt, okay, das Ziel muss ja sein, wirklich in regeneratives Wirtschaften zu kommen. Das brauchen wir nun mal als Gesellschaft. Und der Weg dahin der erste Schritt ist eben umzudenken und zu sagen, der Profit ist nicht das Ziel, sondern ist die Voraussetzung dafür, um einen Beitrag in der Gesellschaft zu leisten. Und deswegen haben wir dieses Umdrehen gemacht und haben das dann übersetzt in eine Strategie, die sich in Zielen auf 4 Nachhaltigkeitssäulen ausprägt. Das eine ist die ökologische Nachhaltigkeit, wo wir unsere Dekarbonisierungsziele haben, 3000 Tonnen CO2-Äquivalente in den nächsten 2,5 Jahren aus unserem System rausnehmen. Auf der sozialen Seite, ich habe schon gesagt, bei uns geht es immer darum, dass Menschen sich ausdrücken können mit unseren Produkten, ne? Also das, was Tobias, was Katja in sich tragen an Kreativität, an Gedanken, an Wünschen, an Ideen oder Sonstiges. Das muss ja nach draußen kommen und die Produkte dafür stellen wir halt zur Verfügung. Viele Menschen können das nicht, weil sie eingeschränkt sind, entweder körperlich oder rechtlich oder nur über das jeweilige Umfeld, in dem sie sind. Und da haben wir eben das Ziel, 10.000 Menschen dabei zu helfen, dass das sich verbessert, die Situation für sie. Und dann gibt's die interne Nachhaltigkeit. Das hat dann viel damit zu tun, einmal mit Mitarbeitendenzufriedenheit, aber auch mit Mitarbeitendenengagement. Also da sind auch Themen drin wie Corporate Volunteering. Mhm. Und dann, last, aber definitely not least, weil es eben Voraussetzung ist ja unsere Form der Finanzierung, gibt es dann die ökonomischen Ziele. Im Moment versuchen wir, unser gesamtes Handeln eben nicht mehr an dem einen Kriterium auszurichten, sondern an diesen 4. Das heißt, jede Entscheidung, jede Aktion, die bei uns getan wird, muss sich ab sofort diesen 4 Kriterien stellen, die auch entsprechend nicht nur für den Vorstand, sondern auch für die Führungskräfte die Vergütung ausmachen. Und was dann eben dazu führt, dass Entscheidungen eben manchmal komplexer werden. Aber, und das ist wieder das Schöne, was wir gerade sehen, man merkt auch, wie viele Möglichkeiten man hat und wie viele Entscheidungen es gibt, wo sich das positiv bedingt.
Die meisten, Beispiel?
Die große Sorge, die man viel hört, ist ja, okay, wenn ich jetzt sage, ich richte mich ökologisch oder sozial aus, dann bezahle ich das mit der Ökonomie, weil es ist teurer, es ist aufwendiger. Mein Lieblingsbeispiel, das ich immer noch gerne bringe, als wir jetzt die Umstellung gemacht haben von unserem Aluminium, von Virgin Aluminium auf Post-Consumer Recycling Aluminium, was auf unserem Kernprodukt, dem Edding 3000, für diese Aluminiumhülle über 90% Einsparung auf der CO2-Seite, dann kostet uns das erstmal Geld.
Kurze Zwischenfrage, das heißt, diese Aluminiumhüllen sind komplett aus recyceltem Aluminium Correct. Mittlerweile oder
genau, alles klar. Genau, und die Umstellung haben wir gerade gemacht. Das kostet uns erstmal Geld, also es geht auf die Marge. Bei unserem wichtigsten Produkt ist das auch gar nicht so wenig. Gleichzeitig sind wir im Moment mitten in den schwierigsten Preisverhandlungen seit Jahren. Also der unheimlich viel Druck aus dem Handel, die Preise eher zu senken, anstatt sie zu erhöhen. Und mitten in dieser Zeit hat unser größter Kunde weltweit auf einen LinkedIn-Post von uns geantwortet, wo wir dieses Post-Consumer Recycling vorgestellt haben und hat darunter geschrieben, Circularity at its best, this is exactly the supplier that we want
to have,
ja. Ja, mitten in den Preisverhandlungen. Das ist tatsächlich ökonomisch bares Geld wert.
Ja.
Muss man sagen, das erhöht in dem Moment dann schon oder reduziert die Wahrscheinlichkeit, dass wir morgen ausgelistet werden, wenn sich jemand so weit aus dem Fenster lehnt. Zweites Beispiel, wir haben gerade eine neue CFO gesucht. Die ist von einem deutlich größeren Unternehmen gekommen. Die ist für uns von Belgien nach Deutschland umgezogen mit ihrer Familie. Warum ist sie zu uns gekommen? Nur deswegen. Mhm. Nur deswegen. Die hätten wir nicht bekommen. Und Fachkräftemangel ist ein Riesenthema. Also wir haben im Moment mehr und mehr Kunden, die sich bei uns melden, weil sie unsere Strategie sehen und sagen, wir wollen mit euch Geschäfte machen. Also diese Verbindung ist sehr viel größer als das, was man sich eigentlich vorstellen konnte und wollte vorher. Und ich glaube, es ist unsere größte Aufgabe im Moment, auch gesamtwirtschaftlich, den Zusammenhang zu zeigen zwischen der ökologischen und sozialen Ausrichtung mit dem ökonomischen Erfolg.
Mhm. Habt ihr euch ein Ziel gesetzt bis 2026? Wollt ihr das abgeschlossen haben?
Also da haben wir bis dahin laufen unsere jetzigen Ziele. Wir sind jetzt gerade dabei, die nächsten Ziele zu definieren, die darüber hinausgehen. Mhm. Aber bis dahin läuft unsere Balance Scorecard gerade.
Hm? Wenn dann diese erste Balance Scorecard abgelaufen ist sozusagen, was glaubst du, was denken dann Leute über Edding?
Hoffentlich, dass wir als Pionier für eine Wirtschaft stehen, die eben einerseits die gesellschaftliche Verantwortung wahrnimmt, die wir brauchen, um überhaupt eine Chance zu haben, die Paris-Ziele zu erreichen, muss man ganz ehrlich sagen, wenn die Wirtschaft da nicht mitmacht, dann wird es ja nicht funktionieren. Und gleichzeitig, die aber auch gezeigt hat, dass das auch wirtschaftlich der richtige Weg ist und damit eben auch wirtschaftlicher Erfolg einhergeht. Und das ist die für mich im Moment noch größere Aufgabe, weil wir müssen niemanden überzeugen, der sowieso Überzeugungstäter ist. Wir müssen im Moment diejenigen überzeugen, die sagen, eben, ich kann mir das nicht leisten. Denjenigen müssen wir beweisen, du kannst dir nicht leisten, es nicht zu tun. Und das ist unsere große Aufgabe. Ja. Und ich hoffe, in 2 Jahren gucken die Menschen auf Edding oder in 2,5 Jahren und sagen, oh ja, Mensch, das hat sich ja ausgezahlt. Vielleicht sollte ich auch mal in diese Richtung denken.
Mich interessiert noch eine andere Frage. Wir haben ja schon über die Tattoo-Farben gesprochen. Mhm. Dort ist auf deinem Oberarm eine Silhouette. Was zeigt die denn eigentlich?
Mehrere Silhouetten sogar.
Mehrere sogar.
Ja, genau. Diese eine Silhouette hier ist ist das Bergmassiv in Namibia, in unserem Wildreservat. Und darunter die Silhouette ist ein alter isländischer Hof, wo meine Eltern sich kennengelernt haben und der heute auch noch ein Rückzugsort ist für uns.
Alles klar.
Wir kommen jetzt zum Abschluss von dem Podcast und am Ende stellen wir noch ein paar Fragen, die wir in der oder ähnlichen Form fast jedem unserer Gäste stellen. Frage 1 ist, welches Buch hast du zuletzt gelesen, das dich inspiriert hat und was du anderen empfehlen würdest, auch zu lesen?
Oh, gute Frage. Also ich lese immer ein paar Bücher parallel und im Moment viel zu wenig auf der anderen Seite. Ich überlege gerade, welches ich zuletzt auch durchgelesen habe. Ah, okay. Es gibt tatsächlich von Phil Kotler, die wahrscheinlich denjenigen, die irgendwann mal BWL studiert haben, noch im Kopf ist, als derjenige, der so die 4 Ps erfunden hat, also der Marketing-Papst. Der hat ein bemerkenswertes Buch geschrieben über regeneratives Wirtschaften. Ich kriege den Titel gerade nicht zusammen. Aber ich finde es sehr, sehr spannend und für viele auch sehr nachdenkenswert, wie viele gerade auf der Forschungsseite, wie viele Professoren, die vielleicht vor einigen Jahren noch sehr, sehr stark rein ökonomisch unterwegs waren, mittlerweile auch das regenerative Wirtschaften auf den Weg gebracht haben. Das insofern mal gucken, Phil Kotler, ich glaube, im letzten Jahr rausgekommen.
Wir suchen den Titel raus und vermerken den nicht nur in unseren Shownotes.
Perfekt.
Denn wir haben auch einen Buchclub gegründet, wo all die Buchempfehlungen unserer Gäste dann aufgelistet werden und dort wird dann das Buch von Phil Kotler auch zu sehen sein.
Was wissen andere nicht über dich, was überraschen würde?
Oh, Ja, auch eine gute Frage. Ich habe ja schon ein bisschen was preisgegeben, dass die Natur eine relativ große Rolle spielt bei mir. Also was ich gerne erzähle immer, wenn es dieses gibt, erzähle ein paar Dinge über dich und welches davon ist richtig und welches nicht richtig. Was tatsächlich stimmt, ist, dass ich mal an einem Forschungsprojekt unserer eigenen Stiftung mitgearbeitet habe, wo ich bei Zebras die Streifen gezählt habe. Weil es ging darum zu gucken, wie groß ist die Population. Dafür mussten wir die Herden auseinanderhalten und dann musste man eben gucken, okay, wie kannst du das machen? Und dann hat man natürlich erstmal gezählt, wie viele sind in der Herde und manchmal aber eben auch gern versucht, bestimmte Exemplare sich zu merken. Ja.
Ah, und die haben, das wusste ich auch gar nicht, wieder was gelernt. Das heißt, ja. Zebras haben unterschiedlich viele Streifen und daran kann man sie dann unterscheiden.
Ja, unterschiedlich viel, unterschiedliche, teilweise auch Muster oder irgendwo eine Narbe oder sonstiges, ja.
Das ist ja interessant und das vererbt sich dann wahrscheinlich auch.
Das weiß ich ehrlich gesagt nicht, inwieweit dann tatsächlich die Muster weitergegeben werden.
Interessant.
In Vorbereitung auf unseren Podcast hat mir erst überlegt, ob wir dir Richard Branson an der Espresso Bar vorstellen sollen oder Jane Goodall. Hätte die auch eine Gemeinsamkeit gehabt, die eine zählt Affen.
Ja, das ist natürlich eine ganz, ganz große Persönlichkeit. Ja, ich glaube, wenn ich die Wahl gehabt hätte, hätte ich auch lieber sie getroffen als Richard Branson. Ich weiß nicht, wer bei euch sonst noch so Kaffee trinkt, aber
wir haben tolle Persönlichkeit. Eine illustre Runde hier in der Maschinenraum Espresso Bar. Die letzte Frage, Per, die bekommt genauso jeder Gast gestellt. Welches Kapitel Familienunternehmensgeschichte möchtest du einmal geschrieben haben?
Ja, tatsächlich, dass den Weg zum regenerativen Wirtschaften einen deutlichen Schritt nach vorne. Bei uns heißt es eben Profit for, das ist das, wie wir es nennen, aber das ist wirklich der nächste große Schritt, Unternehmen und Wirtschaft anders zu denken. Und da darf dann gerne drüber stehen. Ja, wir sind der Pionier im regenerativen Wirtschaften in unserem Bereich oder in Familienunternehmen unserer Größenordnung.
Vielen Dank, Per, für das spannende und offene Interview.
Vielen Dank.
Danke euch beiden.
Und das war Per Ledermann vom Familienunternehmen Edding. Wenn ihr Empfehlungen habt, Wünsche habt von Familienunternehmen oder Personen, die wir in diesem Podcast porträtieren sollen, dann meldet euch wie immer bei uns, entweder bei LinkedIn oder über Kommentare bei Spotify, Apple Podcast oder auch per E-Mail unter allesneu@maschinenraum.io. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann gebt uns doch 5 Sterne auf allen bekannten Podcast-Kanälen. Das hilft uns ungemein, sichtbarer zu werden und damit auch die Sichtbarkeit und die Attraktivität des deutschen Mittelstands von den deutschen Familienunternehmen und von so tollen Persönlichkeiten wie Per Ledermann zu erhöhen. Bis bald.
Alles neu, der Interview-Podcast aus dem Maschinenraum.
Bevor ihr jetzt aber die Folge schließt, möchten wir euch nochmal auf unseren heutigen Werbepartner Asana aufmerksam machen. Asana revolutioniert die Arbeitswelt mit Workmanagement, welches die weitgehend antiquierten, mehr als 30 Jahre alten digitalen Werkzeuge, Tabellenkalkulationen und E-Mail-Programme ergänzt und es so dem gesamten Team ermöglicht, viel effizienter und zielorientierter zu arbeiten. Bei uns im Team beispielsweise weiß durch Asana jeder, was er bis wann für welches Projekt erledigen muss. Und weil mit Asana alles in einer Plattform verbunden werden kann, hat man immer alle wichtigen Informationen zur Hand, um die richtigen Entscheidungen treffen zu können. Dank einer extrem engen und guten Integration von Asana zu zum Beispiel Google Workspaces kann man Asana-Ausgaben direkt aus der eigenen E-Mail-Inbox erstellen, seine Arbeit in Google Kalender planen und Google Drive-Dateien mit Projekten verknüpfen. So können Arbeitsabläufe automatisiert, manuelle Arbeit reduziert und Effizienz in jedem Prozess gesteigert werden. Im Maschinenraum-Team konnten wir so zum Beispiel intern die E-Mail-Flut stoppen, da wir jetzt zielgerichtet in Asana direkt miteinander zu den jeweiligen Projekten kommunizieren. Unternehmen nutzen Asana, um Arbeitsläufe zu automatisieren, manuelle Tätigkeiten zu reduzieren und die Effizienz ganz allgemein zu steigern. Startet noch heute und testet Asana kostenlos auf asana.com. Und für diejenigen, die nochmal mitschreiben wollen, Asana schreibt man asana.com.